Ich erinnere mich mal an Folgendes, wo ich hätte ein wenig verlegen werden können. Da ging ich mit meinem Sekretär, ich war schon Kardinal, in einem ganz schlechten Winterwetter in eine Bergwirtschaft. Und dann fragte mich, was für ein Forstwirtshaus, fragte mich der Mann. Nun, kommen Sie von Spitzingsee, sagte ich, ja. Vater und Sohn, habe ich gesagt, nein. Wir sind zwei Geistliche und sagt ihnen dann, wer wir sind, dass ich der Kardinal von München bin und der andere mein Sekretär. Worauf dann die Frau sagte, na, das glaube ich nicht. Bei so einem Wetter läuft kein Kardinal da in der Gegend herum. Und dann hat sie sich aber riesig gefreut, als sie dann sah, dass tatsächlich hier in ihre schlichte Küche jetzt ein Kardinal mit seinem Begleiter saß und ihre Gastfreundschaft annahm.
Das war das Faszinierende an diesem Menschen Julius Döpfner. Die hohe Würde eines Kardinals, der Ornat des Kirchenfürsten, haben das Einfache dieses Priesterlebens nie zerstört. Unzählig die Anekdoten des Bergsteigers Döpfner, kaum bekannt die Kameradschaft, die ihn mit seinem Bergführer aus Zermatt verbunden hat. Julius Kardinal Döpfner, geboren am 26. August 1913 in Hausen bei Bad Kissingen, seit 1924 auf den Gymnasien in Münnerstadt und Würzburg. Weder der Schüler noch der Seminarist Julius Döpfner war ein Primus mit Nickelbrille. Döpfner hat seine Einser geschrieben, weil er halt nicht anders konnte. In einem Zeugnis aus der damaligen Zeit heißt es:
Er bewahrte die Einfachheit seines Elternhauses. Der frühe Tod seines Vaters hatte ihn veranlasst, durch Fleiß und rastlose Arbeit seiner Mutter und seinen Geschwistern die Opfer für das Studium zu vermindern.
Diese Einfachheit des Elternhauses hat sich der Kirchenmann bis zu seinem Lebensende bewahrt. Im Engagement für die Weltkirche hat er seine fränkische Heimat weder vergessen noch verleugnet. Erinnerung an seine Herkunft war für Julius Döpfner zugleich Entspannung.
Fränkische Heimat, das ist das erste Stichwort. Als ich damals 1948 mit 35 Jahren Bischof von Würzburg wurde, war ich bis dahin eher im kleinen Kreise wirkend weithin unbekannt. Aber dass der neue Bischof ein Unterfranke aus der Vorderrhön war, darüber freuten sich die Leute. Dabei war mein Vorgänger, Bischof Matthias Ehrenfriede aus der Diözese Eichstätt, aus Mittelfranken stammte, mit Würzburgs Bistumsvolk in einer großartigen Weise zusammengewachsen, zumal in den Kampfjahren der Nazizeit. Ich selbst habe dieses Land und seine Menschen von Anfang an innig geliebt und bin im Lauf der kommenden Jahre immer mehr hineingewachsen. Und das ist ja der besondere Vorzug der Diözese Würzburg, dass sie ein so geschlossenes, einheitliches Gebiet darstellt, nahezu deckungsgleich mit dem Regierungsbezirk Unterfranken, wenn man von dem kleinen thüringischen Diaspora-Gebiet um Meiningen absieht. Welch eine reiche Palette bieten dieses Land und seine Menschen in ihrer Vielfalt. Da ist der Fluss, der Main, der es schier nicht über sich bringt, Unterfranken zu verlassen und darum seine langsamen Schleifen zieht im Main-Dreieck und Main-Viereck. Dieser Fluss mit seinen Weinbergen und romantischen Dörfern und Städtchen, mit den so ganz verschiedenen größeren Zentren, da ist Schweinfurt, die Kugellagerstadt, mir aus zwei Kaplansjahren besonders vertraut, in der die alte evangelische Reichsstadt durch die industrielle Entwicklung nahezu verdeckt ist. Dann das einzigartige Würzburg, diese Stadt zum Verlieben, für die kein Wort des Lobes zureicht. Und ganz im Westen Aschaffenburg, die alte kurmainzische Residenzstadt und zugleich ein aufstrebender Industrieort am Rand der Spessartwälder. Dann sind die Gaue um Ochsenfurt, Gerolzhofen und Schweinfurt mit ihren behäbigen Bauerndörfern. Dazu kommt der Spessart mit seinen Wäldern und Wiesentälern, die heimatliche Rhön mit ihren Kuppen und die lieblichen Waldrücken der Haßberg und des Speicherwaldes. Überall hin kam ich als Bischof und immer wieder habe ich dazwischen, oft im Zusammenhang mit Seelzeugsfahrten, die schönen Landstriche mit ihren kulturellen Kostbarkeiten durchwandert. Dann das heilige Franken. Natürlich gibt es ein Svevia Sacra, ein heiliges Schwaben, ein Bavaria Sancta, ein heiliges Bayern. Aber Franken, genauer Unterfranken, das ist Kilians Land. Ein zweites Bild kommt mir in den Sinn. Vor meinem Elternhaus in Hausen bei Bad Kissingen, heute Stadtteil Hausen, stand die zweite Station eines Kreuzweges, der zum Friedhof in der Höhe über dem Dorf führt. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Obwohl diese Station oder auch der Kreuzberg, der auf diesem Weg zum Friedhof zur Linken den Fernblick beherrscht, irgendwie, zumindest unbewusst, mitwirkte, dass ich mir als Wahlspruch für mein bischöfliches Wirken das Wort des Apostels auswählte: Wir verkünden den Gekreuzigten. Jedenfalls war dieser Satz immer die beherrschende Mitte meines bischöflichen Wirkens. In diesen Tagen habe ich wieder einmal meinen damaligen ersten Hirtenbrief gelesen, in dem ich dieses Wort erläuterte. Sicherlich war manches etwas jugendlich pathetisch formuliert und das Ganze zu breit angelegt. Aber der sich erinnernde Rückblick ist wie ein Stachel, der mich bis heute treibt, wie eine bohrende Gewissenserforschung, die in mir nachwirkt.
Wie selbstverständlich verbindet Julius Döpfner seine Erinnerungen an seine fränkische Heimat mit der Zeit, zu der er Bischof von Würzburg war. Der Kleinbürgersohn aus Franken, der jüngste Bischof der katholischen Kirche in ganz Europa. 8 Jahre lang wirkte Julius Döpfner als Bischof in seiner fränkischen Heimat, bis er im Januar 1957 nach Berlin berufen wurde. Wo Julius Döpfner auch immer wirkte, er verwaltete nie ein Amt. Er verwurzelte tief auch in der Landschaft. So fiel ihm jeder Abschied schwer. Nach seiner Berufung zum Bischof von Berlin erklärte er Fritz Buschmann vom Bayerischen Rundfunk:
Sie finden hier eigentlich einen trauernden Bischof von Würzburg, der mit schwerem Herzen von seiner Heimatdiözese geht, die ich nun in diesen 8 Jahren lieben lernte und an die ich meine ganze Kraft hingab. Dabei weiß ich aber, dass das Bistum Berlin mit seinen besonders großen und schweren Aufgaben einen ganzen Bischof verlangt, einen frohen Bischof. Und ich hoffe auch, dass aus diesem ersten Schmerz, den mir niemand verargen kann, die rechte Bereitschaft und Hingabe für die neue Aufgabe herauswächst. Nun weiß ich, dass ich mit dem heutigen Tag mich wohl von dieser Diözese löse, aber doch meine ganze Liebe der gleichen Kirche nur an einem anderen Ort schenken darf.
Julius Döpfner war damals 44 Jahre alt. Und Papst Pius XII. Musste diesem jungen Bischof sehr viel an politischem und diplomatischem Geschick zugetraut haben. Es muss eine außerordentliche Umstellung gewesen sein, vom Weinland am Main in die nüchterne Steinwelt Berlins, aus dem überwiegend katholischen Bistum barocker Pracht in das fast traditionslose Diaspora-Bistum Berlin. Von der verhältnismäßig heilen Welt des Frankenlandes in das heiße politische Spannungsfeld der umstrittenen Stadt, die bald auch noch durch eine Mauer und Stacheldraht getrennt werden sollte. Binnen weniger Monate aber wurde aus dem Bischof einer kleinen Diözese ein Weltmann in Purpur, ein demokratischer Kirchenfürst, dessen Wort nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Welt beachtet wurde. Hirtenworte und Predigten des jungen Bischofs von Berlin drangen plötzlich in die Weltpresse vor.
Abschied eines Bischofs aber von seiner Diözese ist immer schwer, wenn Bischof und Bistum liebend zueinander stehen. Und das war uns doch in den vergangenen 4 Jahren von unserem Gott wahrhaft geschenkt worden. Nun aber kam die Heimsuchung des letzten Sonntags des für unsere Stadt historischen 13. August 1961 dazu. Unsere Brüder und Schwestern aus Ostberlin und den Gemeinden draußen können in dieser Stunde nicht bei uns sein. Die Spaltung des Bistums ist in einem bedrückenden Ausmaß verschärft worden. Meine Lieben, ihr wisst um meinen Wahlspruch, Predicamus Crucifixum, wir verkünden den Gekreuzigten. Er bekam in diesen letzten Wochen und Tagen für mich und auch für unser Bistum eine erregende Ausprägung. Ich verlasse ein Bistum, das im Zeichen des Kreuzes steht. Lasst mich darüber mein letztes Wort an euch sagen. Bistum unter dem Kreuz. Seht, die Geschichte unseres jungen Bistums ist, das dürfen wir ohne Übertreibung sagen, ein Kreuzweg. 1930 erfolgte die Gründung in einer schweren Zeit der Arbeitslosigkeit und einer unheilverkündenden, wachsenden Zersetzung des damaligen Staates. Und der scheinbar so strahlende Abschluss dieser Notzeit war in Wirklichkeit ein verhängnisvoller Anfang von apokalyptischen Ausmaßen. Berlin trat in das Zeichen Babels, der gottfeindlichen Stadt. Wieder göttliche, brutale Gewalt setzte sich auf den Thron. Und der Lügengeist begann gerade in unserer Stadt sein Gaukelspiel. Gerade hier in Berlin mussten viele den Zeugentod für den Glauben, für Freiheit und Menschlichkeit sterben. Und dieses geistige Ringen vollzog sich zuletzt, viele von euch erinnern sich dessen noch, auf dem gespenstischen Hintergrund einer Stadt, die mehr und mehr in Schutt und Asche sank. Und der kaum aufblühenden Hoffnung des beendeten Krieges folgte sogleich neue Heimsuchung. Berlin wurde damals zur Schicksalsstadt der Spaltung unseres Vaterlandes. Und wieder erlebten wir, und ich erlebte es mit euch, wie gerade Berlin zu einem Zentrum des Kampfes gegen die Religion und gegen wichtige menschliche Grundrechte wurde. So kam unser Bistum eigentlich nie heraus aus den Nöten und aus ungewöhnlichen geistlichen Auseinandersetzungen. Und die Zukunft hält uns gerade nach diesen letzten Tagen ernste Fragen entgegen. Wenn ich dies so bedenke, meine lieben Brüder und Schwestern, dann muss ich sagen, da unser Bistum Berlin so sehr in das Zeichen des Kreuzes gestellt ist, gehört ihm eine besondere Liebe unseres Herrn, steht über ihm eine besondere Verheißung. Die Gedächtniskirche Regina Martyrum, die ich mit so viel Freude begann und leider nicht vollenden durfte, mit ihrem dunklen Feierhof und ihrem leuchtenden, darüber liegenden Kirchenschrein, wird in Zukunft ein gültiges Zeichen für das Bistum Berlin sein. Und Maria als Schmerzensmutter und zugleich als das große Zeichen, als die verherrlichte Königin, ist in Wahrheit die Schutzfrau und Mutter der Berliner Bistumsfamilie. Und so nehme ich in ehrfürchtiger Ergriffenheit von der Heiligen Kirche von Berlin Abschied, die ich als Braut des gekreuzigten Herrn erkannte und so innig lieben durfte. Mag das Dunkel des Karfreitags auch in den kommenden Tagen des Bistums nicht fehlen. Stärker, meine Lieben, wird das aufstrahlende Osterlicht sein. Es erhebt sich gewiss heute manche schmerzliche Erinnerung an Taten der Willkür und Rechtswidrigkeit. Aber es besteht im Blick auf andere auch viel Anlass zu Dank für manches freundliche Zueinander und viel tatkräftige Hilfe, die ich für das Werk der Kirche bei Männern und Frauen in den verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens gefunden habe. So möchte ich in das Gedenken dieser heiligen Opferfeier das ganze Bistum Berlin, von Frankfurt bis nach Lenzen, von der Insel Rügen bis nach Jüterbock, beide Teile unserer lieben Stadt einbeziehen. Damals in St. Sebastian habe ich meine Predigt beschlossen mit dem Satz: Möge kommen, was Gottes Fügung über uns beschließt. Stets gelte der Wunsch des Apostels. Er aber, der Herr Jesus Christus und Gott unser Vater, der uns geliebt und uns jeglichen Trost in seiner Liebe geschenkt hat, ermutige eure Herzen und stärke euch in jedem guten Werk und Wort. Das werde nun wahr, da es Gottes Fügung ist, dass ich mich wieder von euch trennen soll.
Das war die Predigt, die Julius Kardinal Döpfner am 20. August 1961 in der Waldbühne vor Zehntausenden Berlinern gehalten hat. 3 Jahre zuvor war es wie ein Symbol, als Kardinal Stefan Wyszynski am 18. Dezember 1958 als erster beim öffentlichen Konsistorium dem Bischof von Berlin zur Kardinalsernennung gratulierte. Es war wie der Auftakt der großen Versöhnung zwischen dem deutschen und dem polnischen Volk, als sich diese beiden Kardinäle umarmten. Als der jüngste Kardinal der katholischen Kirche kehrt Döpfner nach Berlin zurück. Man hat diese Ernennung vielen Deutungen unterzogen. Döpfner selbst wollte darin eine besondere Auszeichnung für sein Bistum, für das geplagte Volk von Berlin erkennen. Andererseits aber dürfte diese überraschende Kardinalsernennung auch dokumentiert haben, dass Papst Johannes der 23. in diesem jungen Bayern einen bedeutenden Kirchenmann der Zukunft sah, der das zu verwirklichen versprach, was der Roncalli-Papst bei der Proklamation des Zweiten Vatikanischen Konzils als Aggiornamento bezeichnet hat. Die Kirche Christi den Bedürfnissen der Zeit einzupassen, ohne sie ihnen anzupassen. So verstandenes Aggiornamento hat Julius Döpfner bis zu seinem Tode praktiziert. In der Silvesternacht 1960 starb plötzlich Kardinal Josef Wendel, der Erzbischof von München-Freising. Am 6. Mai 1961 hatte der Papst die beiden deutschen Kardinäle Döpfner und Frings zu einer ungewöhnlichen, langen Audienz empfangen. Die Bischofsernennung für München wurde zu einem Politikum bislang unbekannten Ausmaßes. Wahl und Ernennung Julius Döpfners zum Erzbischof von München-Freising ging ein monatelanges Ringen und Spekulieren voraus. Die Berliner haben mit allen Möglichkeiten um ihren Bischof Julius gekämpft. Julius Döpfner selbst hat in einer Rundfunkansprache vorsichtig der Hoffnung Ausdruck gegeben, in Berlin bleiben zu können. Am 16. Mai 1961 meldete die Süddeutsche Zeitung apodiktisch: Döpfner bleibt in Berlin. Und die Neue Zürcher Zeitung schrieb:
In der Berliner Öffentlichkeit nimmt man mit einigem Erstaunen zur Kenntnis, dass man in Bayern, das offenbar im Vatikan einen starken Druck ausübt, angesichts der Spaltung Deutschlands und der Lage der Christen in der Sowjetzone nicht mehr Gefühl für die Bedeutung des Berliner Bistums hat.
Roma locuta, causa finita. Am 6. Juli 1961 veröffentlichte der Osservatore Romano den päpstlichen Beschluss, Julius Kardinal Döpfner nach München zu berufen. Die Berufung selbst geschah in der ungewöhnlichen Form eines päpstlichen Handschreibens, in dem Johannes der 23. unter anderem schrieb:
Um dir ein überzeugendes Zeichen dieser unserer aufrichtigen Hochschätzung zu geben und zugleich der Stadt Berlin, die unserer väterlichen Liebe so nahe ist, diese Zuneigung sichtbar zu machen, wollten wir bereits im ersten Konsistorium, das wir mit Gottes Hilfe nach der Erhebung zum Papst erhalten durften, dich durch die Verleihung der Kardinalswürde auszeichnen. Deinem Bistum haben wir damit eine unbeschreibliche Freude bereitet. Nun bitten wir es um eine nicht geringe Tapferkeit des Herzens. Unser Wille ist es nämlich, dir die ehrwürdige und berühmte Diözese München-Freising anzuvertrauen. Wir wissen genau, dass wir damit dir und den Gläubigen des Bistums Berlin eine schwere Last aufbürden. Als wir dir unseren Plan eröffneten, hast du uns, nicht ohne Tränen, immer und immer wieder inständig gebeten, dass es dir auch weiterhin vergönnt bleibe, Hirt zu sein für deine geliebte Herde und dass du nicht gezwungen werdest, sie in der gegenwärtigen Bedrängnis zu verlassen.
Und so verabschiedete sich denn der Bischof von Berlin von seiner Diözese.
Ich beuge mich dem Ratschluss Gottes und will mit der gleichen Bereitschaft, mit der ich, auch nach einem schweren Abschied von Würzburg, hier in Berlin begann, in München der Kirche und den Menschen zu dienen suchen. Aber es fällt mir sehr schwer, von hier wegzugehen. Ich habe diese Stadt Berlin lieben gelernt, wuchs zusammen mit der Not, der Sendung der Kirche und der Menschen hier in Berlin und draußen im weiten mitteldeutschen Land. Ich darf Ihnen in dieser für mich schmerzlichen Stimmung des Abschieds, so wie jedes Mal, ein schlichtes Wort aus dem Glauben sagen, das mir selbst Kraft und Trost gibt und auch Ihnen eine kleine Hilfe im Alltag mit all seinen Nöten und Härten sein mag. Ich möchte mit Ihnen ein wenig über ein Wort des Propheten Daniel meditieren, das in der Liturgie des gestrigen Sonntags als Offertoriumsvers gebraucht wurde, wie Brandopfer von Wittern und Pfarren und von tausenden Vetterlämmer, sei heute unser Opfer vor deinem Angesicht, auf das es dir wohlgefalle. So ist mein letzter Gruß an Sie ein Segensgruß vom Altar. Dort wird jenes Kreuzesopfer Christi erneuert, in dem alle Opfer des alten Bundes erfüllt sind. Jenes Opfer, aus dem uns allen, Ihnen und mir, Kraft zur Ganzhingabe geschenkt wird und stets fort geschenkt werde.
München musste sich der Kardinal und Erzbischof erst langsam erobern. Er selbst erzählte einmal:
Wenn ich als Erzbischof von München und Freising an diese Jahre in der fränkischen Heimat denke, dann kann ich einem Lächeln nicht wehren. Ich war damals, wie so manche Franken übrigens, skeptisch gegen Bayern im engeren Sinn, also gegen Altbayern, auch gegen München, das mir, man möge es mir verzeihen, wie ein anmaßender Emporkömmling vorkam gegenüber dem alten, noblen Würzburg. Starke Heimatverbundenheit kann eben den Blick verengen. Aber es bleibt mir unvergesslich, wie ich als Bischof von Berlin während des Eucharistischen Kongresses München mit neuen Augen sah und auf einmal als eine schöne Stadt erkannte, ohne zu ahnen, dass ich nach knapp einem Jahr dorthin gerufen würde. Als ich dann im September 1961 von der Mariensäule zur Frauenkirche zog und dort in meiner ersten Predigt die Bitte aussprach, Schutzfrau Bayerns, lass mich Land und Volk von Bayern lieben, da meinten manche fast ein wenig nörgelnd, offensichtlich braucht der neue Bischof ein solches Gebet. Dabei war es eine in Gebet gekleidete Liebeserklärung an dieses Land und sein Volk, dem ich ja inzwischen schon tief verbunden bin. Ich erinnere mich noch gut, wie ich am Tag, vor dem von den Katholiken Oberbayerns und Münchens so freundlich gestalteten Einzug in München, vom Hochfällen nahe bei Traunstein in den Chiemgau hineinschaute und mich darauf freute, den Menschen nun in diesem Land meinen bischöflichen Dienst schenken zu dürfen.
War Kardinal Döpfner in Berlin im politischen Spannungsfeld der Weltmächte gestanden, so waren die Jahre von München dem Arbeitsfeld der Weltkirche gewidmet. Vorbereitungen zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Berufung zum Moderator des Konzils, Wahl zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Berufung in verschiedene römische Kongregationen und schließlich Vorbereitung und Präsidium der gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland. Würden, Ämter, Dienste, Arbeit und Seelsorge in seiner eigenen Erzdiözese. Vom Moderator des Konzils erwarten nicht nur die Diözesanen, sondern die katholische Welt, eine Art Modell des Aggiornamento. Döpfner führte eine Reorganisation in der Bistumsstruktur durch, teilte die große Diözese in Regionen ein, initiierte pastorale Neuplanungen und forcierte die verschiedenen nachkonziliären Räte von der Pfarrei bis zum Bistum. In diese teilweise unzumutbare physische Belastung, in diese Zeit von Arbeit, Planung, Romreisen, Predigten, fielen nur wenige persönliche Höhepunkte dieses Lebens, die vermutlich innere Freude bereiten konnten. Dazu gehörte sicher das schöne Fest, das das katholische Deutschland dem Kardinal zu seinem 25-jährigen Bischofsjubiläum am Sonntag, den 14. Oktober 1973, gewidmet hat. Zweifellos ein Höhepunkt an diesem Festakt war die Würdigung von Josef Kardinal Höffner, dem Erzbischof von Köln.
Du hast, lieber Mitbruder, dein Amt in der Bischofskonferenz als einen Dienst an der Einheit verstanden. Dafür sind wir dir so dankbar. Und als wir Bischöfe überlegten, welches äußere Zeichen unseren Dank wohl am besten sichtbar machen könnte, kamen wir zu dem Schluss, dich zu bitten, gleichsam den Dienst an der Einheit, den du unter uns getan hast, über die Grenzen unseres Landes weiterzureichen. Wir bitten dich, eine Spende anzunehmen, die bestimmt sein soll für den Unterhalt einheimischer Priester, Schwestern und Katecheten in Übersee, als ein Zeichen der Einheit, die uns alle in Christus verbindet.